Seht ihr mich? Ist alles in Ordnung an mir oder habt ihr irgendwas, was euch ablenkt? Weil jetzt habt ihr die Möglichkeit, das noch zu sagen. Weil das Schlimmste, was es gibt, wenn man, kennt ihr den blinden Fleck? Ich habe irgendwas an mir, was euch ablenkt, heute die Predigt zu verfolgen. Also jetzt dürft ihr noch irgendwas sagen. Die Das ist jetzt schwierig. Also herzlich willkommen zu meiner Predigt heute. Auch die Live-Zuhörer irgendwo auf der ganzen Welt. Also ich gehe mal davon aus, dass ganz viele auf der ganzen Welt zuhören. Herzlich willkommen. Ich spreche international Deutsch mit Dialekt. Und wer es nicht versteht, selber schuld. Gott hat mir noch nicht die Gabe der Fremdsprachen gegeben, aber dafür andere. Und die werde ich einsetzen zu seiner Ehre heute Morgen. Die Predigt heißt, wenn Gott Geschichte schreibt, Teil 4. Wenn du jetzt schon die letzten drei Mal im Gottesdienst warst, kann es sein, dass du sagst, oh, schon wieder. Genau, freut euch trotzdem, seid offen und hört einfach mal zu. Ich möchte lesen zum Einstieg eine Geschichte aus Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Flecken von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war bereit, sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegeln hinunter in die Mitte von Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich darüber Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr noch im Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh? Damit ihr aber wisst, dass des Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und alsbald stand er auf, vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Gott ist ein Geschichtenerzähler. Die Bibel ist voll mit Geschichten und Jesus liebt es auch, Geschichten zu erzählen. Das war keine Geschichte, das war Realität. Aber Jesus gebraucht oft Gleichnisse, um Geschichten zu erzählen, um den Menschen somit die Wirklichkeit, die Wahrhaftigkeit, die Realität des Wortes Gottes zu vermitteln. Und das ist auch das, was unser Ziel war von diesen vier Sonntagen heute mit eingeschlossen, aus diesem Buch euch zu lehren, dass Gott noch Geschichte schreibt. Und dass die Wunder real sind und dass Gott wirkt, ob wir es schon erlebt haben oder nicht. Ob wir schon Gebetserhörungen hatten oder nicht. Es ist die Wahrheit. Und mein Ziel oder eins meiner Ziele ist heute genau das, dass wir uns daran erfreuen, dass wir unsere Erwartungshaltung verändern und uns ausstrecken nach dieser Salbung. Ich bräuchte jetzt mein Bild da mal. So, Klunze. Vom April 1906 bis November 1909 fand in der Azusa Street Nummer 312 in Los Angeles, Kalifornien, eine große Erweckung unter der Herrlichkeit Gottes statt. Geht das größer? Soll ich nur mal außen einstecken? So? Nee, ihr seht nur die Hälfte. Gott hat mir gerade eine neue Gabe gegeben. Ich werde mich jetzt bei der IT-Abteilung in unserer Firma bewerben. Stecker ziehen, Hauptschalter aus und wieder an und manchmal den Hammer zu benutzen hilft. Manchmal. Also dort fand das statt. Man brauchte nur einen alten Stall, ein paar Holzkisten und einen demütigen Farbenmann namens William Seymour, um die größten Wunder der Herrlichkeit Gottes zu erfahren. Die Shekinah-Herrlichkeit, eine Wolke, in der Gott zeltete, war ein Nebel auf dem Boden, der wie reiner Sauerstoff war und nach Flieder oder Rose roch. Das sind so die Erfahrungsberichte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht auch nirgendwo in der Bibel, wie sie riecht. Aber die Herrlichkeit Gottes war dort und sie war sichtbar in Form eines Nebels, sie war sichtbar in Form von Feuer, von der Herrlichkeit Gottes. Und sogar so sichtbar, das habt ihr vielleicht jetzt schon gehört die letzten Wochen, dass es sogar zu Feuerwehreinsätzen kam, weil gedacht wurde, das Gebäude brennt. Was auffällig war, war dieser reine Sauerstoffgehalt. Und was halt noch auffälliger war, ist, wenn diese Herrlichkeit da war, sind die Wunder geschehen. William Seymour wurde trotz der Rassentrennung und deren Gesetze von Gott gebraucht und war ein Vorbild im Bereich Demut und Hingabe. Sein Wahrzeichen war, wisst ihr es noch? Die Schachtel auf dem Kopf. Das war jetzt Deutsch mit Dialekt. Die Schachtel auf dem Kopf, die ihm half, sich nicht ablenken zu lassen und Gott zu suchen. Er nahm die Schachtel erst ab, wenn Gott ihn gebrauchen wollte. Durch Tommy Welschel, der sich selbst dort mit 17 Jahren bekehrte, wurden die wahren Wunder der Sousa Street in diesem Buch verfasst, über das wir jetzt die drei Sonntage schon sprechen. Also auch hier ein Zeitzeuge, der das schreibt, der wirklich live dabei war. Das ist auch wichtig zu wissen. Ich hoffe und bete, dass sich bereits viele davon schon haben inspirieren lassen und sich danach ausstrecken, das zu erleben, was 1906 bis 1909 in Kalifornien passiert ist. Dass wir uns danach ausstrecken, das im Christuszentrum zu erleben, was dort geschehen ist. Dass wir die Shekinah-Herrlichkeit erwarten in unserem Wohnzimmer. Warum soll das nicht möglich sein? Und heute möchte ich die Predigtreihe abschließen und erwarte, dass die Salbung der Erweckung auf uns als Gemeinde kommt und wir durch dieses Buch neu erweckt werden, neu erfasst werden. Als Tommy Welschel sich den einzelnen im Buch beschriebenen Geschichten erzählte, bekam er immer Milch und Kekse. Wer von euch hat dieses Buch schon gelesen? Dann kann ich ja aufhören. Wenn ihr das Buch liest, dann bekommt ihr immer mit, er schreibt das jedes Mal, immer wieder und immer wieder, wenn er zu einem Zeitzeugen kam, hat sich eine Geschichte erzählen lassen. Was bekam er? Milch, die Westerwälder würde sagen Melch, und Kekse. Ich fand das jetzt lustig mit dem... Na, egal. Und aus dem Grund habe ich auch Milch und Kekse mitgebracht. Ich habe vorher überlegt, wie machen wir das jetzt? Verteilen wir Milch und Kekse? Und dann dachte ich, ach, da draußen hängen wieder die Richtlinien der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wer nächste Woche Reinigungsdienst in der Gemeinde hat. Ich nicht. Also lassen wir das mal als Symbol hier vorne stehen, Milch und Kekse, und damit die Milch nicht weggeschüttet wird am Ende des Gottesdienstes, kommt nach vorne, ich habe Becherchen mitgebracht, nehmt euch einen Keks und ich habe 1000 Milliliter Milch dabei und die kann ich verteilen. Mein erster Punkt. Ich habe diesen Punkt genannt Wunder. Ich habe nicht so viele Bibelstellen dabei, aber die, die ich gefunden habe in der Vorbereitung zu der Predigt, die fand ich super genial. Wichtig ist, wer von euch glaubt, dass das, was da drinnen steht, für uns gilt? Darf ich so mal ganz kühn fragen, wer von euch glaubt das? Es sind einige und das ist gut. Wer es nicht glaubt, was absolut nicht schlimm ist, der probiert es aus. Lasst euch ein auf den lebendigen Gott. Ich sage immer, ich glaube nicht an Gott wegen einer Tradition, sondern ich glaube an Gott, weil es mir was bringt. Und wenn ich merken würde, es bringt mir nichts in meinem Leben und es bringt mir nichts in meiner Ewigkeit, dann würde ich es lassen. Und da ich heute mit über 40 Jahren schon so viele Dinge erleben durfte mit Gott, kann ich nicht davon weg und kann ich nicht sagen, die Dinge stimmen nicht. Und wir haben auch Wunder bereits im Christuszentrum erlebt. Wir haben Wunder bereits im privaten Sektor erlebt. Wir erleben Wunder, wenn wir es manchmal gar nicht merken. Vielleicht erzähle ich nachher nochmal so 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 20 Beispiele. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht etwas mit euch macht. Gut, dann kommen wir auf den Lukas zurück. Ich finde diese Bibelstelle so genial. Jesus sagt hier, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Damit hebelst du alles aus, was du vorher gedacht hast. Alles, was du in deinem Verstand jemals dir abgespeichert hast. Jede Erfahrung, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, so ist es aber. Sagt allein dieser Satz, sagt Jesus dir heute, ich mach's wieder. Nein, so ist es nicht. Nur weil du denkst, bei dir ist es unmöglich, heißt es noch lange nicht, dass es unmöglich ist, denn bei mir sind alle Dinge möglich. Und wenn wir hier über Gott sprechen und wenn du nur ein Quäntchen an Gott glaubst und an die Nicht-Evolutionstheorie, sondern an die Schöpfungsgeschichte und dir das Gleichgewicht zwischen Sonne, Mond und Sterne mal vorstellst, wir hatten ja am Freitag den Blutmond gehabt, ja, da habt ihr euch ja ein bisschen vielleicht damit beschäftigt, das Gefüge damit, dass alles hier so funktioniert und dass wir leben, das allein zeigt doch schon auf, wie gewaltig die Größe Gottes ist. Nur das allein. Elaine, ich bin so froh, wirklich, ich liebe so Zuhörer, die ständig das bestätigen, was ich von vorne rede. Wo bist du überhaupt? Egal, da bist du. Du kriegst den ersten Keks von mir und ein Becherchen Milch. Vielleicht sitzt du heute hier und dir geht es so, wie mir, als ich anfing, das Buch zu lesen. Angesprochen hat mich hiervon erstmal gar nichts. Und es waren für mich zu viele Wunder, die da passiert sind, dass ich dieses Buch anfing, mehr als Roman zu lesen. Und es gar nicht mehr so als wahre Begebenheit aufgenommen hatte. So war das. Ich habe dann gelesen und wusste, oh Thomas, du bist im letzten Abschnitt dran, also halt truff, ja, komm durch, das Buch. Und das fängt relativ früh an mit richtig coolen Sachen, die Menschen dort erlebt haben. Aber es ging nicht an mich dran. Und ich musste von Gott selbst erstmal ergriffen werden, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist in der Azusa Street in diesen 3 Jahren. Und es war im Urlaub, als Gott das mit mir machte. Ja, Gott hat Humor. Also ich stehe dazu. Ja. Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Ich sage, Gott hat Humor. Und ich glaube, Gott hat schon oft über mich gelacht. Und Gott hat sich im Urlaub auch gedacht, also mein Name ist übrigens Thomas Bob, für die mich noch nicht kennen. Ich hole den Bob jetzt mal moins aus dem Bett raus, damit er mal schnallt, was ich da überhaupt ihm mitgeben will für die Predigt und für ihn selbst persönlich. Und er hat es so unliebsam gemacht, ja. Also ich bin abends schon sehr spät ins Bett, habe nicht gut geschlafen und ich habe gedacht, er ist mein liebender Papa, ist er ja auch. Aber ich glaube, der hat Humor gehabt. Er hat gesagt, so, hier Thomas, genug Urlaub, jetzt steh mal auf, komm mal zu mir und versteh endlich mal, um was es hier geht. Und ich war total zerdellert, ehrlich. Ich hätte es eigentlich mit so einer Webcam aufnehmen sollen oder mit einer Kamera. Und na gut, gewisse Dinge muss man nicht sehen. Und ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem Herrn gehabt. Und dann kam so das Verständnis, was da eigentlich passiert ist. Wir haben jetzt 3 Wochen über dieses Buch geredet. Dadurch kann auch passieren, dass der ein oder andere hier vielleicht sitzt. Mir wäre es bestimmt genauso gegangen, wo ich sage, oh, schon wieder. Ja, erzähl noch ein paar Wunder. Heute ist Formel 1 und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ausgeht. Aber ich bin eigentlich weg von dem, was eigentlich diese Message mir sagen will. Ich versuche euch hier nochmal so ein bisschen abzuholen. Ja, die Predigt geht heute nicht besonders lang, hoffe ich. Und schauen wir mal. Nochmal so ein paar Zusammenfassungen, was bisher geschah. Zeitzeuge Lucy Farrow. Wenn sie anderen die Hände auflegte, beteten diese sofort in Zungen. Zungen ist eine Geistesgabe, eine andere Sprache, die ausgegossen wurde mit dem Heiligen Geist. Da hatte sie eine Gabe. Zeitzeuge Bruder Anderson. Gott gebrauchte ihn bereits mit 15 Jahren und nach 10 Gottesdiensten für Heilungswunder, unter anderem die Heilung von Tumoren. Hey, wie cool ist das denn? Wer von euch ist jünger als 15? Wer von euch ist jünger als 15? Also ich sehe euch ja sowieso, ja. Wer ist ein bisschen älter als 15? Wer von euch war schon mehrmals, also mehr als 10-mal im Gottesdienst? Egal, das spielt ja keine Rolle, ob du im Christuszentrum warst. Hast du schon Tumore geheilt? Der ein oder andere schon, wie ihr hört. Und da ist es passiert. Zeitzeuge Schwester Goldie, da habt ihr, glaube ich, letzte Woche von gehört, hat meine Mama auch von erzählt. Sie hat in 2 Jahren etwa 3000 Tumore und Gewächse im Gesicht geheilt. Also der Herr durch sie. So, um das ein bisschen zusammenzufassen, das sind auch so die Dinge, die in den Gottesdiensten bei den Veranstaltungen passiert sind. Heilung von Blindheit, Heilung von einem dreifachen Herzinfarkt, Heilung von Krebs, Wiederherstellung fehlender Zähne, fehlender Glieder, Heilung von Verkrüppelungen, Heilung von ungleichen Beinen, kennen wir hier aus dem Christuszentrum schon. Arme und Beine wuchsen plötzlich nach. Heilung von Gelenken, Heilung von Alkoholsucht, Heilung von Armut und von Depressionen und vieles mehr. Nur mal um so ein paar Schlagwörter zu nennen von dem, was passiert ist. Ich möchte eine kleine Geschichte aus dem Buch lesen. Über die Heilung von 2 Fingern. Langford erzählte mir von einem Mann, bei dem 2 seiner Finger sich in irgendeiner Maschine verfangen hatten und abgerissen worden waren. Also weg. Der Mann hatte schon von den erstaunlichen Wunder in der Lagerhalle der Azusa Street gehört, die dort geschahen, und kam mit der Erwartung, geheilt zu werden. Mit Genehmigung des Mannes nahm Langford dessen Hand und wies ihn an, sie hoch in die Luft zu halten, während er die Hand des Mannes hochhielt und Schwester Langford seinen Arm stützte, begann Langford zu beten und die Finger des Mannes fingen an, herauszuwachsen. Schwester Langford wurde durch den Anblick eines solchen Wunders bewusstlos. Langford führte den Mann im Saal umher und verkündete, dass seine Finger gerade nachgewachsen seien. Man hörte Langford mit folgenden Worten laut rufen: Diese waren vorher nicht da. Schaut, Gott hat diese Finger nachwachsen lassen. Der Mann stand neben Langford und war schockiert. Vor Staunen stand ihm der Mund offen. Bevor das Wunder vollendet war, wuchsen sogar die Fingernägel des Mannes vollständig nach. Auch nach der Erweckungswelle geschahen weitere Wunder und sogar Hunde und Katzen wurden geheilt. Könnt ihr in dem Buch nachlesen. Und eines der genialsten Dinge war eine Totenauferweckung. Auch hier noch eine Geschichte aus dem Buch und mehr Geschichten habe ich gar nicht mitgebracht. Sieh dir Bruder Silver an, sagte Schwester Smith zu Tommy. Ich schaute ihn an und sagte, für mich sieht er tot aus. Sie sagte, geh hin und wecke ihn wieder auf. Ich erwiderte, Was? Hu? Ich sagte, geh hin und weck ihn wieder auf, wiederholte sie. Du willst, dass ich hingehe und ihn von den Toten auferwecke? Ja, jetzt, sagte sie. Langsam ging ich auf Bruder Silver zu und blieb zögerlich stehen. Tommy, geh und wecke ihn auf, wies mich Schwester Smith an. Also wirklich, komm schon, wecke die Toten auf. Ich habe gesehen, dass du mit Menschen gebetet hast und sie geheilt wurden. Ich habe gesehen, wie du Dämonen ausgetrieben hast. Und ich habe noch nie gesehen, dass du Tote auferweckt hast. Ich schwang mein linkes Bein über Bruder Silver, legte meine linke Hand auf seine Brust, das erzählt der Tommy, meine rechte Hand auf seinen Kopf und ich schrie laut, ich befehle dir, jetzt von den Toten zurück auf die Erde zu kommen, in dem Namen Jesus. Plötzlich spürte ich, dass etwas wie Elektrizität aus meiner Hand herausschoss. Es hob ihn hoch. Er schüttelte sich und schaute hoch zu mir. Ich sah zu ihm hinunter. Er war extremst verärgert. Dieser Mann war wirklich wütend. Er kam hoch und seine Nase kam so nah an meine, dass wir uns geküsst hätten, wenn wir unsere Lippen gespitzt hätten. Ich war im Himmel, sagte er. Schließlich antwortete ich, sie wollte, dass ich das tue, und zeigte auf Schwester Smith. Alle, außer Bruder Silver und mir, fingen laut an zu lachen. Langsam kam ich von ihm herunter. Ich hielt meine Hände schützend vor mich, um zu verhindern, dass er nach mir schlug. Dann konnte ich abhauen. Bruder Silver lebte noch weitere 5 Jahre. Später erfuhr Tommy, dass Bruder Silver so wütend war, weil er den Himmel eigentlich nicht mehr verlassen wollte. Wow, wie genial ist das denn? Also zum einen erleben wir hier einen Gottesbeweis, dass es die Ewigkeit gibt. Und zum anderen, man Toten aufzuerwecken, das ist schon stark. Es sind keine Geschichten, also das sind Geschichten, aber es sind nochmal zum Verständnis, dass es wirklich geschehen. Punkt Nummer 2. Azusa Street, eine Inspiration und kein Ort. Wir können die Azusa Street als einen unvollstellbaren Ausdruck des Herzens Gottes gegenüber seinem Volk betrachten. Kein einziger, der zur Azusa Street Nummer 312 kam, verließ diese, ohne von seiner außergewöhnlichen Liebe berührt worden zu sein. Alle, die dorthin kamen, wurden im Herzen, in den Gedanken und im Körper geheilt. Dieser kleine Fleck auf der Erde war im Einklang mit dem Himmel. Dort war niemand zu jung oder zu alt. Alle waren sie Kinder, die sich an ihren Abba-Vater erfreuten. Es war eine himmlische Party, eine wunderschöne Kollision zwischen Himmel und Erde. Die Azusa Street Erweckung endete im frühen 20. Jahrhundert. Trotzdem ist unser Gott immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aus diesem Grund und in dieser Hoffnung sollten wir nicht in der Vergangenheit verharren und diese Ausgießung wehmütig nachsehen, weil sie wohl der Vergangenheit angehörte. Wir sollten ein Leben voller Erwartung führen, dass Gott uns auch in dieser Zeit in seinen Segnungen eintauchen lässt, so wie Tommy es umschreibt mit seinen Worten, wir können nicht von dem leben, was in der Azusa Street geschehen ist. Das ist wohl wahr. Davon können wir hier im Kreis Limburg-Weilburg, wo du herkommst, nicht leben. Aber wir können uns an das erinnern, was dort passierte und wissen, dass das Gleiche auch uns zur Verfügung steht. Amen. Das können wir tun. Und das ist das Ziel, warum dieses Buch verfasst wurde. Nicht, damit das in unsere irgendwie den Anschein macht, ach, was da überall so auf der Welt passiert, nur hier nicht, sondern dass es uns ermutigt zu schauen. Und das ist schon alles passiert. Dieses Buch ist voll mit Gottesbeweisen. Wenn du natürlich an Gott nicht glaubst, dann das ist die Voraussetzung, die brauchst du natürlich, an Gott zu glauben. weil du ja nicht live dabei warst. In Philipper 3, Vers 13 sagt Paulus, was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Auch eine ganz wichtige Aussage, eine ganz wichtige Empfehlung für jeden Einzelnen von uns, auch für mich persönlich. Lass dich neu inspirieren und empfange Gottes Macht für deine nächsten Jahre. Schaue nicht auf das Alte, sondern auf all die Möglichkeiten, die wir durch Gottes große Kraft in uns noch erreichen können. Du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt und du bist auch nicht zu beschäftigt dafür. Ich würde ja gern, aber ich habe so viel zu tun. Ich würde ja gern, aber ich habe schon so viel erlebt, was irgendwie nicht funktioniert hat. Es ist doch egal. Schau nicht auf das, was war, sondern schau auf das, was vorne liegt. Es hat wie immer was mit Entscheidungen zu tun. Und Entscheidungen zu treffen ist wichtig im Leben. Sich nicht von Gefühlen und Emotionen leiten zu lassen. Es ist nicht immer leicht, wenn du gerade in einer depressiven Situation bist, wenn es gerade total bergab geht, ist es nicht leicht. Aber schaue auf das, was nach vorne, was da vorne steht. Wie kann ich das tun? Indem ich mich mit dem beschäftige, was denn die Bibel sagt über mein Leben. Mit denen ich mit Menschen zu tun habe, die Wunder erleben. Mit denen ich mit Menschen zu tun habe, die mir die richtigen Dinge auch erzählen, die sich nicht mit mir suhlen. Und so weiter und so weiter. Und probier es aus und lass dich auf den lebendigen Gott einfach mal ein. Mein dritter Punkt. Hoffe nicht, sondern erwarte die Wunder. In einer Kultur, die sich auf das geschriebene Wort verlässt, sind wir häufig skeptisch gegenüber Geschichten. Also nochmal, in einer Kultur, die sich auf das geschriebene Wort verlässt, sind wir häufig skeptisch über Geschichten, die durch mundliche Überlieferung weitergegeben wurde. Also ich habe so Erfahrungen schon gemacht. Dann erzählst du so, dass du an Gott glaubst und so. Ja, aber wer kann denn sagen, dass das da wirklich von Gott ist? Das haben doch Menschen geschrieben. Also du hast oft mehr damit zu tun, dich versuchen zu erklären. Also kannst du eh nicht den Leuten erklären, dass das wahr ist. Man kann das ja ihnen nur, ich weiß nicht, durch den Lebensstil und so. Also dich zu rechtfertigen, dass das da alles wahr ist. Und weniger hast du damit zu tun, oder ich in meinem Leben, so meine Erfahrung, dass wenn ich irgendetwas erzähle, wie zum Beispiel jetzt gerade aus dem Buch, dass die Leute sagen, wow, so ist es und das wollen wir auch. Ja, ja, Halleluja. Musst du gar nicht sagen, Halleluja, hört sich ja so duttmäßig an, ja. Musst du gar nicht, wir sind ja modern. Sondern vielmehr kommt so dieses, ein Buch. Für 13 Euro. Nicht von Deutschen geschrieben. 1906, alles klar. Da war ich auch noch nicht auf der Welt. Habe in der Tagesschau davon auch noch nie was gehört. In keiner Talkshow wurde jemals davon erzählt. Das muss man mir erstmal beweisen. Das Buch ist ja voller Beweise. Oder du sagst, ich bin nicht skeptisch, sondern ich lasse mich darauf ein. Und kauf mir das Buch, lese es, vergleiche es mit dem Wort Gottes und so weiter. PowerPoint-Präsentation? Also cool, oder? Habe ich mir gekauft. Ich wollte es gar nicht sagen. Kann man das wieder rausschneiden? Steht ja auch wieder die Kamera da hinten. Lukas, der Lukas, 1, Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wieder so ein Teil. Ist nicht dieselbe Bibelstelle von eben, ist eine andere. Um Wunder und Erweckung zu erleben, brauchst du kein großes Tam-Tam, sondern die richtige Haltung. Bei der Susa-Erweckung waren es die einfachen Gebete, die einfachen Menschen. durch die Gott diese Wunder gebrauchte. Es waren Kinder. Letzte Woche, für die, die da waren, war der Schwerpunkt auch auf die Jugendlichen, die sich salben, segnen lassen dürfen. Wir sind alle fähig, etwas zu tun. Aber wir können nur etwas tun, wenn wir anfangen, es zu tun. Wenn du vor deinem Bauklötzchen stehst und sagst, ach, ich will jetzt ein Häuschen da draus bauen, und du guckst die ganze Zeit nur drauf, dann erbaut sich da kein Häuschen, sondern du musst dich hinknien, das tut manchmal ein bisschen weh, und dann fängst du an, Klötzchen für Klötzchen zu bauen. Du wirst aktiv, du machst irgendwas, du machst was. Ein kurzer Schwank muss ich jetzt erzählen. Auf dem Erdbeerfeld habe ich früher gejobbt und als dann so Highlife-Zeit, eine Riesenschlange bis aufs Feld und dann kam mein Chef und meine Chefin, die zwei, wenn die gleichzeitig kamen und dann musstest du irgendwas machen. Die mussten sehen, dass du was machst. Wenn du denen das Gefühl gegeben hast, du stehst nur da, was ja nicht der Fall war, dann sind die ausgeflippt. Und so ist es bei uns auch. Wir müssen einfach mal was machen. Mach doch mal was. Mach mal was, was du noch nie gemacht hast. Bete mal für einen, der keinen Finger mehr hat. Mach's doch einfach mal. Und wenn nichts passiert, dann passiert nichts, dann machst du trotzdem weiter. Was können wir denn verlieren an diesen Dingen? Die Beter waren voll von Glauben und die Heilungen geschahen immer direkt und nach einem kurzen Gebet. Ist sehr auffällig in diesem Buch. Die Heilungen geschahen immer direkt. Die Gebete, die waren so einfach. Ja, der Tommy sagte, steh auf von den Toten im Namen Jesu. Ein 4-5-Sekunden-Gebet. Und dann ist es passiert. Nicht morgen. Ich will, dass es jetzt passiert in Jesu Namen. Diese Aussage liest du oft in dem Buch oder 2-3 Mal kommt das vor, dass die Zeitzeugen sagen, nicht morgen. Ich will, dass es jetzt passiert wird in Jesu Namen. Auch fragen alle Beter, die Kranken, immer nach ihrer Erwartung und ob sie gekommen sind, um Heilung zu erfahren oder ob sie nur gebetet bekommen wollen. Und das hat mich total inspiriert. Zwei Dinge. Erstens, die Erwartung der, die im Glauben handelten, nämlich die Beter. Die sind nicht nach vorne gegangen, haben gesagt, so, ich stehe jetzt hier und wir beten mal, sondern sie sind nach vorne gegangen, haben gesagt, ich erwarte, die Dinge passieren und sie werden passieren und vorher gehe ich hier nicht weg. Erwartungshaltung. Und das Zweite, die Erwartung derer, für die gebetet wurde. Das hat mich so ein bisschen wie so ein Blitz getroffen, wo ich auch schon dann merkte, wo ich darüber nachsinnte. Es kam schon bei mir vor, dass ich nach vorne gegangen bin, habe für mich beten lassen, aber ich hatte selbst gar keine Erwartung. Erwartungshaltung hat mich total inspiriert bei diesem Buch, wo ich merkte, das ist so wichtig von allen Seiten, was wir erwarten. Und das ist ja auch manchmal in unserer Kultur gar nicht so einfach, weil unsere Kultur ist ja mehr auf das geprägt, auf das zu schauen, was gerade nicht so läuft. Sich mehr auf das zu konzentrieren, was gerade schlecht ist, was besser laufen kann. Ja? Oh, der Thomas, der läuft wieder hin und her, das macht mich total kirre. Der hat blaue Turnschuhe an. Wie kann man denn blaue Turnschuhe anhaben? Jetzt verschwindet er noch, wie unprofessionell, läuft aus dem Bild raus. Ja? Oder du sitzt hier und sagst, wow, das ist cool, was der da gerade sagt. Und das inspiriert mich und ich erwarte, dass das auch passiert in meinem Leben. Ja, ich denke, das war ein gutes Fallbeispiel. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, noch größere wird er tun, das hat Jesus gesagt. Wie genial, oder? Also wir sind berufen dafür, Wunder zu weiter. Yes. Wenn wir über die Geschichten in diesem Buch nachdenken und an die Erfahrungen, die wir bisher mit Gebetswundern gemacht haben, was erwarten wir dann noch? Ey, ihr seid richtig gut. Musterantwort. Das wollte ich hören hier vorne. Zwei Leute haben es nämlich gesagt. Und was mit dem Rest? Wenn du 20, 30 Mal für jemanden gebetet hast und es ist gar nichts passiert. Wenn du die letzten 15 Jahre dich gesehnt hast, mal Gott zu erleben, eine Begegnung zu haben, weil das für dich alles irgendwie noch so trocken ist und du spürst überhaupt gerade mal gar nichts und du hast es bis heute noch nicht erlebt. Was erwartest du? Gibst du auf oder sagst du, nein, ich will Dinge erwarten. Ich will Dinge erwarten. Da hat jemand mal eine coole Predigt drüber gemacht. Ich habe gerade den Titel vergessen. Gib niemals auf, so. 2011, glaube ich. Ja, war 2011. Geniale Predigt. Googelt mal im Internet auf unserer Website. Will mich ja hier jetzt nicht so ins Licht stellen. Als ich mir diese Frage selbst stellte, habe ich gemacht, fiel mir nur ein Thema ein, bei dem ich so selbstbewusst und sicher drüber spreche und auch erwarte, wie es bei den Betern in diesem Buch war. Und zwar ist das unser Begegnungswochenende. Ich habe drüber nachgedacht. Thomas, Bob, wo bist du voller Erwartung und so siegessicher, dass Gott sowieso wirkt, egal was drumherum gerade passiert, egal wie du selbst drauf bist und egal was äußere Umstände zeigen? Was gibt es, wo du davon überzeugt bist, es passiert so oder so? Es war nicht unser Gottesdienst. Aber mir ist Gott sei Dank eine Sache eingefallen. Das war das Begegnungswochenende. Wir nennen das BWO. Und warum ist das so bei mir, dass ich da diese Erwartung habe, dass ich da so siegessicher bin? Wenn ich jemanden dazu einlade und ich höre mich selbst sprechen, denke ich, wow, so habe ich noch nie jemanden zum Gottesdienst eingeladen. Wenn ich zu dir sage, wenn du zu einem Begegnungswochenende kommst, du wirst Gott erleben. Und ich habe irgendwie noch nicht zu jemandem gesagt, dem ein Bein gefehlt hat, wenn du sonntags zu uns in den Gottesdienst kommst, du wirst deinen Rollstuhl dort lassen und wirst mit zwei Beinen nach Hause gehen. Habe ich noch nicht gesagt. So, warum ist das so? Musst du mein Skript zurück? Weil ich die Dinge dort Jahr für Jahr live und in Farbe erlebe. Weil diese Dinge, die dort passiert sind, nicht aus einem Buch, sondern ich stehe dabei. Ich bin dabei, so wirklich echt, wenn die Leute von Gott so berührt werden, dass sie in Tränen ausbrechen. Ich war live dabei, als der skeptischste BWO-Teilnehmer freitags abends, wir sprechen von 18, 19 Uhr, in der ersten Reihe so saß und in der Begrüßungsrunde gesagt hat, ich muss euch das zeigen. Also ich bin hier, um mir das Ganze mal kritisch anzuschauen. Wenn du dann vorne stehst, als Leiter dieser Veranstaltung, und das war noch in meiner Anfangszeit, da gehen dir die Schweißdrüsen irgendwie so ein bisschen innerlich, ja? Weil du auch denkst, das rattert sofort, kippt diese Person die ganze Veranstaltung, was ist jetzt, wenn gar nichts passiert, wenn der gleich ausrastet oder irgendetwas. Freitags um 19 Uhr, nee, 18 Uhr habe ich eben gesagt. Und wenn dieselbe Person samstags vor dem Mittagessen vorm Kreuz liegt, wir haben ein Kreuz dabei, kniend und heult, und regelrecht zusammenbricht, weil er von der Liebe Gottes berührt ist, dann stehst du da und dann fällt dir auch nichts mehr ein, ganz ehrlich. Und das sind Dinge, wo ich jedes Jahr aufs Neue weiß, sicher weiß, Leute, wenn ihr auf ein Begegnungswochenende fahrt, ihr werdet die Dinge dort erleben, die ihr erwartet. Und ihr werdet zumindest eine tiefe Begegnung mit Gott haben und den Gottesbeweis erleben. Und ich für mich möchte diese Erwartungshaltung aber auch gerne bei jeder Veranstaltung haben. Ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, weil wir haben ja diesen genialen Satz gelernt, an der Freiheit des anderen kommen wir nicht vorbei. Du musst die Entscheidung selbst treffen. Ich treffe sie nicht für euch. Ich kann euch auch nicht beeinflussen. Auch kann ich euch nicht wirklich manipulieren. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist es, euch zu begeistern und euch zu inspirieren. Und wenn du auch willst, dass durch dich die Wunder durch einfache Gebete geschehen, oder willst du das? Ich will das auch. Ich sehne mich danach. Wenn jemand zu mir kommt, sagt, ich habe Kopfschmerzen, leg mir mal die Hände auf und ich sage, du bist geheilt in Jesu Namen, der Schmerz hat zu weichen. Fertig, der Satz, fertig. Und dann sagt die Person, wow, cool, ist alles weg, wir können weitermachen. Na, vorher noch ein bisschen freuen. Ja, haben die da auch immer gemacht? Die sind abgegangen wie Zäpfchen, ich sag's euch. Also, lest das Buch mal. Warum bringen wir denn sonntags niemanden mit? Die Frage habe ich mir selbst gestellt auch. Vielleicht würde sich das ändern, wenn wir sicher wissen, dass wenn ich meine Nachbarn in einen unserer Gottesdienste einlade, dass er sicher geheilt würde. Das würde ich machen. Dann wäre ich so ultra Lokomotiven selbstbewusst, wenn ich sehe, meinem Nachbar fehlt ein Finger und ich weiß, bei uns werden jeden Sonntag wachsen Finger nach. Dann würde ich doch nicht am Zaun stehen und irgendwie rumdrucksen und irgendwie, warst du schon mal beim Arzt? Oder ich bin ja gläubig und Gott und so. Sondern ich würde sagen, hier Karl-Heinz, Werner, Manfred, egal wie du heißt, ich nehme dich jetzt mit. Willst du, dass dein Finger nachwächst? Der würde bestimmt sagen, ja. Dann würde ich sagen, da komm mal Sonntag mit. Und ich würde dranbleiben. Und das ist diese Erwartungshaltung, die Beter dort hatten. Ich meine, wenn du jeden Tag erlebst, dass die Gliedmaßen nachwachsen, dann wird es ja irgendwann auch schon normal. So, ich will es nicht zu weit treiben. Liegt es an einem Gebäude? Liegt Erweckung an einem Gebäude? So, offene Frage. Nee, gell? Habt ihr ja gesehen? Es war ein ehemaliger Stall. Bei der ersten Predigt oder zweiten, vielleicht wurde es auch mal erwähnt, da musste sogar noch entmistet werden, weil die Scheiße da noch rumlag, ja, von den Ziegen und weiß ich nicht was. Es gab einfache Kisten, wo die Leute sich draufgesetzt haben. Viel spannendere Frage, liegt es an den Pastoren? Oh, das könnt ihr mir das schriftlich schicken an thomas.bob@cclm. Es liegt nicht an den Pastoren. Ja, aber wenn die Vision der Gemeinde... Falsch, das ist falsch. Kannst du gerade aufhören. Was hat mein Papa immer gesagt? Spar dir die Luft und lass einen Furz dafür. Das hat mein Papa immer gesagt. Bei diesen, ja, kannst du lassen. Also ich glaube, es liegt an jedem von uns selbst. Und wir brauchen nur die Salbung dafür, die Hingabe und Nähe zu Gott. Wir brauchen nur die Freiheit. Wir brauchen nur die Demut. Wir brauchen unsere persönliche Schachtel auf dem Kopf. Ihr glaubt gar nicht, Demut, was für ein Faktor das ist im Leben und in der Beziehung mit unserem lebendigen Gott. Und wenn du glaubst, dass du durch Demut der Loser oder der Verlierer bist, dann sage ich dir, nein, das ist nicht so. Der Lohn der Demut ist Reichtum und Ehre, sagt die Bibel. Und probier es mal aus. Stell dich mal selbst zurück und dein Gegenüber in den Vordergrund. Wenn dir Unrecht widerfahren ist, geh doch zu Gott und bete, Gott, gib du mir mein Recht wieder. Ich poche jetzt hier gerade mal auf gar nichts. Ich bleibe total relaxed. Wenn ich für Menschen bete, dann achte ich nicht darauf, wie fühle ich mich gerade? Was habe ich für ein schönes Höschen an? ja, wie drücke ich mich aus, sondern ich bin demütig und sage, Herr, ich kann sowieso nicht, mach du's. Der William Seymour hatte aus diesem Grund die Schachtel auf dem Kopf, damit er sich nicht hat ablenken lassen. Du brauchst Liebe. Ja, ihr könnt es vielleicht nicht mehr hören, aber auch da, es tut mir leid, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, dass in der Bibel so und so viel tausendmal davon gesprochen wird, dass wir in der Liebe wandeln können. Ich habe das nicht da reingeschrieben. Es gibt nicht das Evangelium Thomas Bob. Aber ich kann nur daraus vorlesen und mir fällt immer wieder auf. Ich habe jetzt bei meiner Bibellese mal so ein Blatt parallel angefangen, in so einer Zeit, wo ich ein bisschen Frust hatte. Dachte ich, jetzt schreibst du dir jede Bibelstelle raus, wo es über die Liebe geht, in den Hausstand, den Person XY in die Ohren. Ich habe es gelassen. Weil das hatte ja mit dem Punkt davor, mit der Demut, gar nichts mehr zu tun. Du brauchst den Glaube. Und du brauchst die richtige Erwartungshaltung. Ich möchte zusammenfassen. Dieses Buch offenbart, was durch ein Leben mit Gott alles möglich ist und dass sein Wort real und einfach nur genial ist. Wir haben einen großen Gott, der nur das Beste für uns will und uns ein Leben voller Fülle mit Ewigkeitswert schenken möchte. Auch zeigt es uns, wie Gott diese bereitwilligen Menschen im weiteren Verlauf ihres Lebens gebraucht hat. Er gebrauchte sie als seine Gefäße. Und als ich die Predigt vorbereitete, dachte ich so, was machst du denn jetzt? So, mein Ziel ist ja heute so ein bisschen an der Erwartungshaltung zu arbeiten und sich so neu danach auszustrecken, so ein bisschen praktisch zu werden als Gemeinde. Nicht einfach nur arm zu sagen und wir gehen nach Hause. Ich weiß auch, dass die letzten dreimal ja auch immer einen Reaktionsaufruf gab, wo ihr habt reagieren können. Und mir kam so der Impuls, weil ihr habt es ja heute bei den Ansagen nicht mitbekommen. Unsere Begegnung mit Gott Wochenende zu bewerben. Warum? Ich glaube fest, dass das Begegnungswochenende ein Ort ist, wo wir gesund werden und Wunder Gottes ganz intensiv erleben werden. Schon mal so als Einstieg. Das ist das. Viele werden innerhalb von diesen 3 Tagen wirklich schon komplett hergestellt. Für manche ist es ein Start, vieles wird aufgedeckt, einiges ist ein Prozess. Aber was auf jeden Fall passiert, du bekommst mit allen Teilnehmern zusammen diese Wunder mit, die Gott in diesen knapp 3 Tagen dort tut. Und das macht was mit deiner Erwartungshaltung. Das ist besser als ein Buch zu lesen, einfach mal live dabei zu sein. Sich darauf einzulassen. Auch gibt das Bewo jedem die Möglichkeit, einen Neustart zu machen, das Alte hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen und neu durchzustarten, so wie Philipper 3, Vers 13, es Paulus uns gesagt hat. Es hilft uns, frei zu werden von Bitterkeit. Und es hilft uns, innere Verletzungen aus dem Weg zu räumen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn du frei bist. Bitterkeit oder die Freiheit, das kannst du nicht erkaufen. Wenn du verbittert bist, bist du verbittert. Das ist so. Und ich kenne genug Menschen in meinem Leben, ich hatte selbst schon getroffen, wo ich diese Entscheidungen treffen musste. Was mache ich? Wie werde ich frei davon? Und ich hatte zuletzt im Urlaub noch ein richtig gutes Gespräch aus einer Situation aus der Vergangenheit, wo man mich richtig verletzt hat. Und es war so befreiend, darüber zu sprechen. Es war mit keiner Stichelei. Wir haben uns einfach drüber unterhalten, weil da nichts mehr war, nichts mehr ist. Und all das ist wichtig, damit wir dann mehr und mehr Gottes Wunder erleben können. Wenn du nicht frei bist, kannst du keine Wunder erleben. Wenn du die Liebe Gottes niemals erfahren hast, kannst du keine Wunder erleben, weil du ja gar nicht dran glaubst. Wenn du noch voller Komplexe bist, kannst du auch keine Wunder erleben, weil du dich um dich selbst drehst. Und aus dem Grund habe ich mir Folgendes überlegt. heute für alle Anwesenden. Ach, ich habe das doch da. Ich möchte euch heute ein Angebot unterbreiten, da ihr mir wirklich am Herzen liegt. Wenn du dich heute nach dem Gottesdienst für die Teilnahme an einem Bewo-Wochenende entscheidest, das heißt, den Flyer bei mir persönlich abgibst und die Gebühren der nächsten Woche überweist, dann bekommst du zusätzlich zum Frühbucherrabatt, der ja jetzt noch läuft, nochmal 20 Euro gutgeschrieben. Das ist das, wo ich denke, das hat Gott mir gezeigt, dieses Angebot soll ich euch heute machen. Wenn du jetzt hier bist, jetzt denk bitte nicht, oh, der Thomas will, dass das Bewo sich füllt. Das ist jetzt der Grund. Vergiss es, ja. Natürlich will ich, dass das Bewo sich füllt, weil ich ja weiß, was da passiert. Aber ich will, dass das Bewo sich mit den richtigen Leuten füllt. Also, nochmal, wenn du das willst, auch stellvertretend für deinen Mann oder deine Frau, nein, das war ein, sprecht mit ihnen erst drüber, ja? Redet als Ehepaar drüber, jetzt ohne Witz, redet doch nochmal drüber. Ja, aber ich war doch schon mal da und jetzt bin ich doch Mitglied in der Gemeinde. Hat doch damit gar nichts zu tun. Komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich stehe hier vorne. Ich bin vorbereitet. Und dann kommen wir ins Geschäft, ja? Also, wenn ihr euch heute anmeldet bei mir, das gilt wirklich nur heute und auch für die, die noch nicht angemeldet sind, das macht nichts, weißt du, ihr werdet ja auch die, die ihr angemeldet seid, ihr werdet so oder so gesegnet. Und ich möchte euch das einfach ein bisschen, ja, noch mal schmackhafter machen, weil ich die Erwartung habe, dass da passiert so viel. Und wir haben das nur einmal im Jahr und lasst das doch nicht an euch vorübergehen. Wir investieren doch viel Zeit, ja, wo wir sagen, ja, einmal im Jahr will ich mit meinen Kumpels zum Torrad fahren, einmal im Jahr will ich zum Hockenheimring mir ein Formel-1-Rennen angucken, einmal im Jahr will ich eine Zeit für mich haben. Dann mach doch mal, sag doch mal, das ist auch mal eine Zeit für mich. Du hast viel Zeit für dich, weil du drehst dich nur um dich in diesen 3 Tagen und das ist gut so. Okay, nach dem Gottesdienst, hier. Mir fällt gerade noch was ganz anderes ein, bevor ich zum Aufruf komme. Die Musikband darf schon nach vorne kommen, bitte. Unser Homecoming-Gottesdienst nächste Woche findet nicht in diesen Räumen statt, nur mal so als Erinnerung, sondern das findet auch in Ohren auf dem Grillplatz statt. Ja, also sprecht darüber, postet es, gebt es weiter, nicht dass Leute nächste Woche hier vor der Tür stehen. Wir werden noch ein Schild aushängen, aber das ist ja auch immer so ein bisschen ärgerlich. Du stehst dann davor und musst dann noch nach Ohren fahren. Also nächste Woche sind wir in Ohren, nicht hier in diesen Räumen. Ich möchte euch ermutigen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und zwar eine Entscheidung für Jesus. Und lasst uns mal aufstehen als Gemeinde, wenn ihr aufstehen könnt. Und es bringt alles nichts. Es bringt nicht, hier vorne eine gute Predigt zu halten. Es bringt nichts, tolle Musik zu hören oder Gemeinschaft zu haben, wenn wir am Ende keinem die Möglichkeit geben, eine gute Entscheidung zu treffen und sich auf das Experiment, sage ich immer so schön, mit Jesus Christus einzulassen. Und deswegen ist es uns wichtig als Gemeinde, dass wir euch diese Möglichkeit geben. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind und dass wir ohne eine bewusste Entscheidung nicht in den Himmel kommen. Das steht in der Bibel drin. Und der Zugang zu Gott getrennt bleibt. Vielleicht ist es auch der Grund, dass du das ein oder andere nicht erlebst, was du gerne erleben möchtest in deinem Leben, weil du die Tür zu deinem lebendigen Gott noch verschlossen hast. Und wir als Gemeinde sagen, wir können eine Entscheidung treffen, indem wir ein Gebet beten, indem wir Jesus in unser Leben einladen und ihm einfach einen Zugang geben. Dieses Gebet sorgt nur dafür, dass du einen Zugang zu Gott hast, zu nichts anderem. Dieses Gebet machst du mit dir ganz, ganz persönlich. Es hat nichts mit uns als Gemeinde zu tun. sondern es geht um dich und um die lebendige Beziehung zu Gott. Wenn du jetzt sitzt und sagst, ich habe davon noch nie was gehört, kann das denn stimmen? Dann lese mal Römer 3 oder Johannes 14. Studier die Bibel darüber, um das zu verstehen, was ich jetzt hier gerade zusammengefasst gesagt habe. Und ich kann dich ermutigen, dich auf dieses Experiment einfach mal einzulassen. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Male. Wenn wir dieses Gebet einmal beten, heißt es nicht, dass es uns den Freibrief, die Green Card gibt, um in den Himmel zu kommen. Durch unseren Lebensstil können wir das immer wieder uns selbst zerschmettern. Und Gott liebt dich so sehr. Er hat sogar seinen einzigen Sohn für dich geopfert, damit du Leben hast. Und gib ihm heute dein Leben neu hin. Und wenn du das möchtest, auch am Livestream, dann bete dieses Gebet nach, was ich jetzt vorsprechen werde. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Und darf ich fragen, ob hier heute jemand ist, der dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat, bewusst Jesus in sein Herz aufgenommen hat? Wir wollen das immer gerne wissen, weil wir wollen euch noch etwas schenken und wir haben hier unser Team hier vorne bereitstehen, die euch einfach noch ein paar Tipps mitgeben wollen, euch noch was schenken wollen und ja, euch auf diesem Weg so ein bisschen begleiten. Ist heute jemand hier im Gottesdienst, der dieses Gebet bewusst zum ersten Mal gebetet hat? Gut, ich sehe jetzt keinen. Wenn doch einer hier ist, nach dem Gottesdienst, kommt einfach zu diesen Persönlichkeiten oder noch zu mir. Wenn das live einer zum ersten Mal mitgebetet hat, auch für Sie gilt das Angebot, schicken Sie uns eine E-Mail an pastor@cclm.de und dann lassen wir Ihnen auch noch ein paar Informationen zukommen, weil wir Ihnen helfen wollen, einen guten Weg mit Jesus zu gehen. Amen. Ich möchte mich jetzt vom Livestream verabschieden und habe die Bitte, dass die Live-Schaltung ausgeschalten wird, weil wir jetzt hier noch zum persönlich werden.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.